Herzlich willkommen zum Netzwerk-Podcast namens Highspeed von Pandacom. Neue Technologien zur Datenkommunikation bestimmen unsere Abläufe und Denkweisen. Seit Jahren reden wir von künstlicher Intelligenz, Generative AI oder ChatGPT. All das stellt massive Anforderungen an das Herzstück, die Netzwerke zur Datenkommunikation. Jede Firma, jeder Landkreis und jedes Rechenzentrum ist auf sie angewiesen. Wir möchten mit dem Podcast Highspeed alle Fragmente aus Netzwerkeperspektive beleuchten, die ein modernes Leben in Hochgeschwindigkeit erst möglich machen. Kommen Sie mit auf die spannende Reise quer durch die Telekommunikation. Was ist alles mitzudenken beim Design eines Netzwerkes? Das beleuchten wir mit unseren Gästen in vielerlei Hinsicht. Nicht nur aus technologischer Sicht. Wir sprechen alle angrenzenden Aspekte der Highspeed-Datenkommunikation an. Gesellschaftliche, politische, ethische und philosophische. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen zur Folge 21 vom Pandacom-Podcast Highspeed. Heute mit Dr. Moajeri von der ComConsult GmbH aus Aachen und Thomas Klein von Pandacom. Heute geht es um Rechenzentren und ihre Bedeutung für die Digitalisierung. Es scheint, als sei die EZ-Branche gesättigt, oder nicht? Wir werfen einen Blick auf die unterschiedlichen Formen von Rechenzentren und welche Form zu welchem Geschäftsmodell passt. Herr Dr. Moajeri, Sie sind Teilhaber der ComConsult in Aachen und Leiter der ComConsult Akademie. Was treibt Sie in Sachen Digitalisierung an? Vielleicht können Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen und vor allen Dingen uns auch erläutern, warum das Thema Data Center Sie bewegt.
Ich fange mit dem ersten Thema an. Erstmal schönen guten Tag. Nämlich das Thema Digitalisierung. Um das auch aus der Sicht des Bürgers darzustellen, ohne jetzt in das Konzert in Moll und die Klagelieder über die Digitalisierung in Deutschland einstimmen zu wollen, kann ich nüchtern feststellen, dass wir enormen Nachholbedarf haben. Einfaches Beispiel. Mein Steuerberater hat bereits alle Vorgänge bezüglich unserer jährlichen Einkommensteuererklärung digitalisiert, dankenswerterweise mit Unterstützung der Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen, die auch digital arbeitet. Es gibt aber jede Menge Einrichtungen, von denen wir Belege, Bescheinigungen und so weiter benötigen und die werden wie im letzten Jahrtausend auf Papier immer regelmäßig geschickt, manchmal ohne, dass ich danach fragen muss, manchmal muss ich dann nachfragen. Und dann hat jedes Jahr zu einer bestimmten Zeit, gerade in diesen Wochen, mein Scanner Dauerstress. Also ich habe dann von allen Einrichtungen, die staatlichen wie die privaten, hätte ich erwartet, dass sie zumindest einen kleinen QR-Code einbringen auf ihren Briefen nach dem Motto, wollen Sie diesen Brief nach wie vor immer auf Papier bekommen oder digital? Wenn Sie es digital haben wollen, gehen Sie bitte auf diesen QR-Code, tragen Sie dann Ihre Credentials ein und so weiter und ab jetzt bekommen Sie alles digital, dann hätte ich als Bürger viel weniger Arbeit. Das heißt, Data Center ist zwar ein ganz wichtiger Baustein, aber ist leider nicht alles. Also Verfahren, Fachverfahren, Software, Kooperation und so weiter, da gibt es sehr viel Nachholbedarf. Aber auch in Sachen Data Center gibt es Nachholbedarf, wo wir gerade bei öffentlichen Institutionen sind. Ein Beispiel. Ich habe seit ein paar Jahrzehnten, trage ich im Arbeitskreis IT des Deutschen Städtetages vor, regelmäßig. Und beim letzten Meeting habe ich einen Cloud-Vortrag gehalten und ein Feedback von einem der geschätzten Anwesenden war, dass es für die meisten Fachverfahren der öffentlichen Verwaltung keinen Markt für Software as a Service gibt. Dass die Hyperscaler diesen Markt offensichtlich nicht interessant genug einschätzen. Und daher ist die Digitalisierung aus meiner Sicht mit dem Aufbau deutscher Data Center verbunden, geht damit einher. Und natürlich ist das so, dass nicht jede kleine Kommune ihr Rechenzentrum betreiben soll. Das wissen die Institute der öffentlichen Hand auch. Seit Jahren werden kommunale Rechenzentren in Deutschland konsolidiert. Die Kommunen als Träger dieser Rechenzentren bündeln ihre Ressourcen und können dadurch auch professionell betriebene Rechenzentren aufbauen, die sich vor allem auch an den aktuellen Anforderungen an Energieeffizienz, Sicherheit, Standortredundanz und so weiter diesbezüglich gar nicht verstecken müssen. ComConsult berät diese öffentlichen Auftraggeber Und diese Data Center sind unerlässlicher Baustein der Digitalisierung. Also diese Dinge treiben mich an und ja gut, mein Berufsbild als Infrastrukturberater ist natürlich eher mit dem zweiten Punkt sehr verbunden, wohl wissend, dass Data Center allein nicht alles sind.
Ja. Thomas Klein, du bist COO der Pandacom-Gruppe. Was treibt dich auf deinem Weg zu mehr Digitalisierung in Deutschland an? Brauchen wir bessere RZ-Konzepte, um die Digitalisierung insgesamt voranzutreiben? Wie siehst du das?
Das treibt mich an. Auf der einen Seite ist es der Bedarf, der da draußen ist. KI ist ein Wahnsinnstreiber für mehr Rechenleistung als Grundlage für Digitalisierung. IoT-Themen, die über die nächsten Jahre noch stärker wachsen werden, sind Treiber für Digitalisierung, aber auch für RZ-Leistungen und die Themen. Das ist das eine, was mich antreibt. Das andere sicherlich, und das ist meine Rolle auch als COO, wir haben Lösungen dafür, wie man das Ganze mit untermauern kann. Also es ist beidseitig getrieben, der Demand, der da draußen ist und der auch weiter wachsen wird. Und auf der anderen Seite sicherlich auch die Lösungsseite der Pandacom, die wir dort mit hineinbringen können. Ich glaube, was passieren muss, um dort noch mehr Fahrt aufzunehmen, ist, wir müssen mehr ausbauen, modernisieren. Also wir müssen die Kapazitäten, die RZ-Kapazitäten deutlich erhöhen. Und ich glaube, das muss dann auch in der ganzen Energie- und Nachhaltigkeitsdiskussion auch nachhaltiger passieren, auch mit besseren Kühlkonzepten, mit anderer, modernerer Hardware, vielleicht auch durch stärkeren Einsatz von KI, nicht nur KI für Fremdleistung zu nutzen, sondern auch im Eigenbetrieb für diese RZs. Modernere Chips kommen auf den Markt, um die Energieaufnahme auch nochmal in Grenzen zu halten, weil ich glaube, das wird so ein Kernthema sein, neben der klassischen Kapazitätsfrage, wie kann ich das Ganze auch nachhaltig und vor allen Dingen energiebewusster nach vorne bringen. Nächster Punkt ist sicherlich auch ein Umdenken. Für meine Begriffe hat es schon angefangen, mehr auch dezentral zu denken. Einmal Energieversorgung, was ich eben schon mal angesprochen habe, aber auch, wo wird gerade Rechenleistung dann wirklich benötigt und wo ist das auch sinnvoll hinzubringen. Nicht nur in große, zentrale Datacenter-Infrastrukturen, sondern auch hier und dort dezentral zu gehen. Weiterer Treiber sicherlich dann auch in Zusammenarbeit, sprich, wenn man mehr Partnerschaften bildet zwischen Kommunen, Unternehmen, Forschung, dort stärker hineinzugehen, um dann auch eine nationale Strategie raus abzuentwickeln im Sinne von Digitalisierung, dann runtergebrochen, wo, auf welche Art und Weise können wir die Dinge auch stärker, speziell auf Rechenzentren und auf welche Art und Basis von Rechenzentren wir das Ganze dann weiter nach vorne bringen können. Ich glaube, das sind so die, aus meinem Blick jetzt so die Kernelemente nach vorne.
Würden Sie denn sagen, Sie beide, dass das Thema Data Center bei diesen kleineren Kommunen oder bei den deutschen Kommunen noch gar nicht so im Bewusstsein ist?
Also wenn ich starten darf, aus meinem Blickfeld ist, glaube ich, ein Mix aus Themen, was uns zumindest mal in diese Situation jetzt gebracht hat. Ich glaube, Bewusstsein ist das eine. Das andere ist, sind wir aus den lokalen RZs mit den Anbietern wirklich dann auch in der Lage, solche Dienste dann auch lokal, DSGVO-gerecht und so weiter, dann auch für die öffentliche Hand dann auch mit anzubieten. Ich glaube, das ist so eine Parallelentwicklung derzeit. Und der Gedankengang, ich gebe was nach draußen. Ich meine, da ist ja die Welt in dem öffentlichen Umfeld sehr, sehr breit. Manche gehen, ohne zumindest mal gefühlt, irgendwelche Bedenken zu den Hyperscalern mit all den Daten. An anderen richten sich an alle DSGVO-Vorschriften, Made in Germany und haben damit halt erstmal eine Hürde zu nehmen. Erstmal eine Hürde zu nehmen. Eigentlich ist es besser, diesen Weg zu gehen aus meinem Gesichtspunkt. Das ist aber mein persönlicher Blickwinkel. Also es ist für meine Begriffe ist ein Mix aus Wahrnehmung, sich damit wirklich auseinandersetzen, was ist der machbare Weg, den es ja heute auch schon gibt. Und auf der anderen Seite, wie viel Anbieter haben wir im Rahmen jetzt nicht nur Co-Location oder Fläche anzubieten, sondern wirklich dann auch Dienste aus der Cloud, aus einer Made in Germany Cloud dann auch für die öffentliche Hand zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, in diesem Mix bewegen wir uns.
Herr Dr. Moyeri, wie sehen Sie das denn?
Ich glaube nicht, dass das Bewusstsein fehlt. Es gibt Hindernisse. Hindernisse wie zum Beispiel die föderale Struktur. Es gibt Hindernisse wie beispielsweise die Art und Weise, wie die Gesetze gemacht sind, bestimmte Dinge juristisch erschweren. Ja? Also, wenn ich mir vorstelle, ich habe irgend so einen Notartermin und ich gehe gar nicht so weit in die ganz modernen IT-affinen Länder, sondern nach Österreich, dass ich einen Notartermin vollständig online wahrgenommen habe in letzter Zeit. Und das ist bei mir bei uns in Deutschland kaum vorstellbar gewesen. Also es gibt bestimmte rechtliche und gesetzgeberische Hürden, die in Deutschland das Problem darstellen. Im Rahmen dieser Möglichkeiten ist das Bewusstsein schon gewachsen, dass man kooperieren muss, dass man bündeln muss, dass man Synergieeffekte nutzen muss, aber eben im Rahmen dieser Möglichkeiten.
Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist nochmal, Herr Mojajovi, was Sie gesagt haben, dieser Föderalismus im Sinne von, dass es für viele Dinge bei den 16 Bundesländern 16 verschiedene Lösungen für bestimmte Problematiken gibt. Und das macht es natürlich dann auch in der Konsolidierung, in der Cloud-Infrastruktur, dann auch schon recht schwierig, einheitliches Bild, auch ein gesundes Bild für so einen Anbieter dann halt auch zu zeichnen und zu erzeugen.
Thomas, du hattest vorhin das Stichwort Partnerschaft mit Kommunen genannt. Kannst du das noch ein bisschen ausführen, was genau du damit meintest?
Also als Beispiel war ja Partnerschaft mit Kommunen, aber auch mit Industrie, mit Forschung und Lehre und so weiter. Also Dinge zu bündeln. Wenn man auch nochmal ein anderes Beispiel, wenn man heute zur Kfz-Zulassungsstelle geht, will sein Auto zulassen. Es gibt mittlerweile Online-Möglichkeiten, das zu tun, die aber wenig bekannt sind und immer noch schlecht funktionieren und dadurch auch ganz, ganz wenig genutzt werden. Also die Dinge zusammenzubringen, die heute möglich sind, sprich aus der Industrie raus, aus den Anbietern raus, aus den Technologieunternehmen, zum Teil auch Forschung mit einzubeziehen und mit den kommunalen Verbänden, kommunalen Behörden dann auch Dinge zu diskutieren, aufzuzeigen, was heute geht und daraus resultieren dann auch eine Lösung zu erarbeiten, um die Digitalisierung. Da muss für meine Begriffe die Kommune, das Land, der Staat eine Vorreiterrolle übernehmen, um dort ein Wegweisend zu sein, um dann, dass die Industrie, die ja vielen Fällen leider im Vergleich zu den kommunalen Themen auch weiter sind im Rahmen der Digitalisierung, um dort einfach die mitzuziehen und das nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das geht nur mit Partnern, mit guten Partnerschaften, um dort Plattformen zu entwickeln und daraus Treiber und Innovationen letztendlich zu unterstützen, aber auch in die andere Richtung letztendlich auch mit zu fördern und zu fordern.
Ja, da fällt mir auch das Stichwort ein, das ist ja auch vor einigen Jahren mal gefallen. Digitalisierung ist auch eine Form von Demokratisierung, dass viele, ja, Bevölkerungsgruppen eben auch daran teilhaben. Und ich denke mal, Herr Dr. Mohajeri, dass Sie da ähnlicher Meinung sind, dass wenn wir diese Partnerschaft mit Kommunen dann eben auch als demokratisierte Form der Zusammenarbeit im Bereich der Digitalisierung sehen können, oder?
Ja, die Kommunen sind einerseits natürlich Bedarfsträger, ja, für E-Government und alles Mögliche. Und andererseits haben die viel Potenzial. Also wenn sie in einem Raum einer Stadt, einer mittelgroßen Stadt wie Aachen, wo ComConsult ihren Sitz hat, es gibt diverse Unternehmen, die wissen gar nichts voneinander und die wissen gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt in der Zusammenarbeit. Und die Kommune kann eine Drehscheibe sein. Und vielleicht kann ja die örtliche Wirtschaft und die Kommune können übereinkommen, okay, wenn die Kommune diese Rolle übernimmt, dann kann die Kommune kostengünstig und ja, sagen wir mal, unter den Marktpreisen auch bestimmte Dinge nutzen, ja, wenn sie im Gegenzug dann diese koordinierende Rolle übernimmt. Also so kann ich mir auch vorstellen, dass dieses lokale Handeln im Interesse der ganzen Sache, nämlich der Digitalisierung, greifen kann.
Kommen wir doch mal auf die technologische Ebene zu sprechen, Thomas. Wo stehen wir denn da gerade in Bezug auf die Rechenzentren? Was erwarten Rechenzentrumsbetreiber eigentlich von einem Rechenzentrum und was die Enduser, wenn man das überhaupt in diesem Stadium fragen kann? Welche RZ-Konzepte werden denn heute von den Kunden favorisiert gegenüber natürlich auch den klassischen Konzepten? Was siehst du denn da?
Technologietrends, ich glaube, der Begriff KI können wir hier nicht mehr wegdenken. Also nicht nur RZs bauen für KI-Anwendungen, sondern auch KI nutzen bei den Rechenzentren, um gerade den Betrieb ausfallsicherer zu machen, effizienter zu gestalten. Das ist Ressourcenmanagement, das ist, glaube ich, schon der Überbegriff. Aber auch die Verfügbarkeit von Breitband wie 5G oder Glasfasernetze fördern auch nochmal eine Dezentralisierung. Also das heißt, mehr in die Fläche auch zum Teil mit ersetzt zu gehen, damit die Datenverarbeitung näher letztendlich am Endkunde auch stattfindet. Auch ein Thema, was wir eben schon mal angesprochen haben, was das Thema Energiebedarf und Hauptträger dafür ist sicherlich die Serversysteme selbst, aber auch Kühlung, dass man auf neue Kühlungskonzepte setzt, um diesen Energiebedarf auch irgendwie noch mal besser in den Griff zu bekommen. Und das geht natürlich einher, was wir eben auch schon mal diskutiert haben, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz. Die Erwartung von RZ-Betreibern, das ist eine super hohe Effizienz, das muss alles sicher sein, das muss vor allen Dingen flexibel und skalierbar sein. Also ich glaube, das sind so die drei, vier Attribute, die dort zusammenkommen. Wenn man so eher in natürlich kommt die Bürokratie noch hinzu im Sinne von, welche Vorgaben bekomme ich, wie verändern wir uns dort auch in diesen Anforderungen an Gesetzgebung, an Compliance-Themen und so weiter, um das vielleicht auch hier einfacher, vor allen Dingen aber auch schneller zu machen, gerade wenn wir jetzt sagen, wir brauchen mehr Speed, um mehr RZs und mehr Lösungen in den Markt halt hineinzubringen. Wo können wir es dann an Seite der Bürokratie auch ein Stück weit vereinfachen oder beschleunigen? Wenn man die Enduser reinschaut, ich glaube, als Privatperson oder als Unternehmen, die ihre Leistung von RZs beziehen, ist Hochverfügbarkeit, glaube ich, das steht über allem. Sicherer Datentransfer, Datenhaltung, sicherlich ein Thema. Dann kommt es auf die Anwendung an, auf die Anwendungen und auf die Anbindung, was das Thema jetzt technologisch gesprochen, Latenzzeit angeht, Echtzeitanwendungen. Aber ich glaube, über allem steht Sicherheit. Die darunter liegende Rolle wird aber jetzt wieder verstärkt, ist das Thema KI und Compliance, daraus letztendlich auch Datensicherheit. Wofür nutze ich als Unternehmen dann eine KI und gebe ich die dann wirklich in die Cloud oder lasse die bei mir in meinem eigenen RZ rechnen? Hat hauptsächlich was mit der Datensicherheit zu tun. Und ich glaube, das ist mit die Anforderung von Nutzer an RZ-Betriebe. Und wenn man daraus in die Konzepte schaut, die wir heute mit unseren Kunden diskutieren, ist das eher ein Hybrid-Modell. Hybrid-Modell dahingehend zu sagen, okay, ich habe einen Mix aus Clouds, ich nenne es jetzt mal so, es ist die Private Cloud bei mir wirklich, ich nenne es mal salopp, im Keller, wo ich bestimmte Anwendungen, die ich aus Datensicherheitsgründen, aus Know-how-Gründen oder sonst was gar nicht nach draußen geben möchte. Das erfährt eine kleine Renaissance gerade, das eigene RZ in den eigenen vier Wänden oder hochgesichert in der Colocation-Umfeld. Dann für bestimmte Anwendungen, ich sage jetzt mal, Made in Germany, Colocations anbieten oder komplette Dienste irgendwie aus den Clouds rausholen und die Hyperscaler sicherlich auch noch mit in diesen Verbund zu nehmen. Und ich glaube, diese Hybrid-Welt ist so das, wo heute stärker reingegangen wird und wo wir dann auch nochmal mit unseren Lösungen, gerade in Management, in Automatisierung, in RZ-Netzwerken, das ist das, warum wir das auch diskutieren mit unseren Kunden, sichere RZ-Netzwerke dann zu etablieren. Aber das wird halt komplexer, je mehr Clouds letztendlich zusammenkommen, sei es die Private, sei es die Hyperscaler-Welt, sei es Public Clouds in verschiedenen und verschiedene Dienstanbieter in ihren verschiedenen Welten.
Herr Dr. Moyeri, das sehen Sie ähnlich oder eher nicht?
Ähnlich, ich möchte nur ergänzen. Also wir haben das Thema Sicherheit und Verfügbarkeit erwähnt. Ich komme einfach auf zwei andere Aspekte zu sprechen, die für unsere meisten RZ-Projekte, wir sind ja Berater, sehen einen großen Teil des Marktes, eine zentrale Rolle spielen. Und ich möchte zwei Faktoren erwähnen, ja, oder zwei Trends, zwei große Entwicklungen. Die eine würde ich unter dem Oberbegriff Zero Trust zusammenfassen und die andere ist die Standortredundanz. Um bei dem ersten anzufangen. Zero Trust ist sicherlich eine sehr lange Reise, die wir jedoch bereits angetreten sind. Eine Etappe auf dieser Reise ist die sogenannte Makrosegmentierung, das heißt netzbasierter Schutz des ganzen Rechenzentrums und schrittweise feinere Segmentierung im Rechenzentrum selbst. Dafür haben wir die notwendigen Technologien. Die nächsten Schritte in Richtung Mikrosegmentierung werden natürlich schwierig. Es ist sehr viel Arbeit, die damit einhergeht, von vertrauenswürdig würde ich nicht sprechen, aber von vertrauensseligen Netzen in Richtung Mikrosegmentierung zu kommen. Da gibt es Ansätze der Hersteller von Netzkomponenten, der Hersteller von Firewalls, der Hersteller von Virtualisierungslösungen etc., die miteinander konkurrieren. Interessant ist, dass aus meiner Sicht alle diese Ansätze, ob jetzt Switch-basierend oder virtualisierungsbasierend oder Firewall-basierend, Übergangslösungen sind. Denn letztlich ist Zero Trust in letzter Konsequenz, dass jedes System so gut geschützt ist, dass es auch im Internet stehen könnte. Davon sind wir natürlich meilenweit entfernt, Jahre entfernt. Es würde jetzt auch zu weit führen, um zu erklären, warum, was alles gemacht werden muss im Bereich Identity und Access Management und so weiter. Aber das ist das Ziel und ich glaube, das wird uns die nächsten Jahre im RZ-Bereich begleiten. Der zweite Megatrend, die Standortredundanz, da haben wir alle Technologien, die wir brauchen. Wir haben sogar im Bereich der optischen Multiplexer als Standort Deutschland gar nicht so schlechte Karten. Also wenn ich zum Beispiel an Hersteller optischer Multiplexer denke, wie Pandacom Direct, die eben Produkte der modernsten Bauart anbieten und das Terabit-Zeitalter bei Rechenzentrumsvernetzung eingeläutet haben, dann ist es zum Beispiel ein Faktor. Rechenzentrumsvernetzung bedeutet Terabit, ja? Also sagen wir mal Terabit-Vernetzung. Andererseits haben wir einen Glasfaserausbau in Deutschland. Ja, der kommt langsam voran, aber er kommt voran. Wir haben eine hohe Durchdringung mit Glasfasern. Als ich vor über 30 Jahren angefangen habe für ein großes Flächenbundesland in Deutschland zu arbeiten, da waren die wenigsten Standorte mit Glasfaser erschlossen. Mittlerweile sind es alle. Alle Liegenschaften dieses Landes sind mit Glasfasern erschlossen. Und jetzt kommt es zu dem zweiten Glasfaseranschluss, der disjunkt und unabhängig von dem ersten ist. Also wir haben auch jede Menge optische Infrastruktur, die wir für die Rechenzentren nutzen können und natürlich benötigen. Wir haben jede Menge Organisationen, die den Markt der professionell betriebenen RZ-Fläche bedienen. Ja, also jede Kommune kommt irgendwann zu der Einsicht, RZ-Fläche professionell zu betreiben, mit dem Zugangsschutz, mit der Videoüberwachung, mit dem Schichtdienst für Werkschutz und so weiter. Das ist etwas, was man am besten Profis machen lässt. Ja? Und dafür haben wir einen Markt. Wir haben jede Menge Organisationen, die in diesen Markt gegangen sind. Ja, es gibt natürlich einige Dinge, da könnte ich es besser mir vorstellen. Ich wünschte mir, dass im Interesse der digitalen Souveränität mehr deutsche oder europäische Produkte in den Bereichen RZ-LAN oder Security-Komponenten, Firewalls etc. verfügbar wären. Was Software betrifft, gibt es eine lebendige Open-Source-Community, aus der praktisch alles bezogen werden kann, wenn man das, was man für eine moderne Infrastruktur benötigt. Also die Potenziale sind da, sie müssen nur genutzt werden.
Und Sie würden dann wahrscheinlich auch sagen, dass die Anbieter aus Deutschland jetzt natürlich auch Vorteile haben. Das hatten wir ja eben auch schon mal besprochen. Das ist jetzt auch nochmal ein ganz guter Zeitpunkt, das nochmal zu betonen.
Sicherlich ist die politische Gesamtlage günstig, um mehr Interesse an den deutschen oder europäischen zumindest Produkten zu wecken. Das ist günstig, also auf der Nachfrageseite. Auf der Anbieterseite braucht es mehr Mut. Also ich habe Open Source genannt. Es gab mal Zeiten, da haben alle Kunden von uns gesagt, Open Source kommt nicht in Frage. Ich brauche einen professionellen Support. Ich brauche einen kommerziellen Support und so weiter. Ich glaube, dass dieses Denken ist ein bisschen überholt. Wenn man alle kommerziellen Produkte sich anschaut, irgendwie basieren die auf Open Source. Und es muss ein Dienstleistungssektor heranreifen oder wachsen. Er ist schon da, aber er muss wachsen, der sagt, okay, liebe Kunden, wir unterstützen euch durch den professionellen Support für sämtliche Open-Source-Lösung, die passend ist und in Ermangelung einer kommerziellen Lösung oder weil die kommerzielle Lösung viel zu teuer ist, zum Einsatz kommt.
Thomas, was sind deine Gedanken dazu?
Ich glaube, wenn es in die Kombination geht aus der, ich sage jetzt mal, politischen Diskussion raus und noch stärker in Sicherheitsbedenken gegenüber anderen Ländern, DSGVO-konform zu sein, lokal produzieren zu wollen, absoluter Wettbewerbsvorteil, Haken dran. Die Frage ist dann, wie kann ich in Summe wettbewerbsfähig sein gegen die großen internationalen Player, was das Thema Skalierbarkeit angeht, was das Thema Preiseffizienz halt angeht. Und ich glaube, da muss jeder Anbieter für sich, ich will es nicht Nische nennen, aber seinen Weg finden, um die Vorteile, die er hat, mit dem Label Made in Germany, mit den Produkten, die er anbieten kann, das auch so skalierbar zu machen, dass es für den Kunde passt, den er dort ansprechen will, um die Argumente der Großen auch der internationalen Player auch aushebeln zu können, die dann vielleicht gar nicht mehr so ihren Vorteil ausspielen können, weil es so gar nicht mehr gefragt ist, weil es eine andere Lösung auch mit dem Prädikat, mit dem Stempel Made in Germany gibt.
Herr Dr. Moeiri, es gibt doch sicher Kundensegmente, die für eine Cloud-Variante gar nicht in Frage kommen. Welche wären das denn beispielsweise?
Ich kann verschiedene Beispiele nennen. Organisationen, die mit der öffentlichen Sicherheit betraut sind, aber auch einige Kritisbetriebe wie große Kliniken. Also ich habe neulich, gut, da gibt es natürlich Unterschiede, aber ich habe neulich von einem verantwortlichen IT-Manager einer großen Klinik gehört und der fragte mich als Berater, kennen Sie eine große Klinik in unserer Größenordnung, die weitgehend in die Cloud gegangen ist. Und ich musste passen. Ja? Also mir fallen noch weitere Beispiele ein. Die Bedenken gegen die Hyperscaler. Wir sprechen lieber von Hyperscaler als von der Cloud, weil Cloud kann man ja auch selber bauen. Ja? Aber die Bedenken gegen die Hyperscaler haben in den letzten Monaten nicht abgenommen, sondern zugenommen. Das hat auch mit der politischen Gesamtlage zu tun und mit der Diskussion um die digitale Souveränität und mit dem Verhalten einiger Anbieter, die mit der Politik nichts zu tun hat, aber das mit der Politik nichts zu tun hat, aber eigentlich sich so zeigt, dass die Lizenzpolitik zu Lasten der Kunden plötzlich geändert wird, dass die Preise massiv nach oben geschraubt werden und diese Abhängigkeit umso stärker und schmerzhafter sich zeigt. Und daher denke ich, die Zahl der Organisationen, die Hyperscaler kritischer betrachten, wird zunehmen. Eindeutig.
Thomas, welche Hürden siehst du denn für die Hyperscaler?
Ja, ich glaube, das Schlagwort für viele ist in der Anwendung, was mit personenbezogenen Daten passiert. Sei es Gesundheitswesen, sei es Banken und so weiter. Und ich glaube, das ist die größte Einschränkung, die Hürde, die man dann nehmen muss, im Sinne von, wo bin ich so compliant nach den Anforderungen, was weiß ich, Bankenumfeld, nach DORA und all diesen Dingen, die dort reinspielen, um personenbezogene Daten oder grundsätzlich meine Produktionsdaten irgendwo abzulegen, ohne dass andere einen Zugriff drauf haben oder welchen Zugriff auch immer. Ich glaube, das ist so eine Hürde für viele. Das andere ist, ich glaube, es gibt einfach Themen, die ich schlichtweg nicht mehr in die Cloud bringen kann, weil es einfach Altsysteme betreffen, Altdaten, Altanwendungen, die gar nicht mehr wegmigriert werden können. Wo wir jetzt viel in der Diskussion sind mit Kunden, die eine eigene KI-Instanz, also nicht die komplette Large-Language-Modelle abbilden wollen, sondern für spezielle Anwendungen in ihrem Unternehmen, die werden nicht in die Cloud gehen. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig, warum Unternehmen, Organisationen nicht in die Cloud gehen. Aber genauso rum geht es umgekehrt auch genügend Beispiele zu sagen, das macht absolut Sinn, Dinge in der Cloud betreiben zu lassen, weil es einfach sicherer zum Teil ist, kosteneffizienter ist und so weiter. Aber es kommt dann auf die Anwendung drauf an.
Herr Dr. Moeiri, sehen Sie das denn auch so?
Ja, also das Thema KI. Bis vor, ich würde mal sagen, 8, 9 Monaten war die allgemeine Vorstellung verbreitet, KI, das gibt es vernünftig nur aus der Cloud. Megawatts und Terawatts an RZ-Leistung, um KI überhaupt annähernd vernünftig betreiben zu können. Dafür braucht man mittlerweile weder die Cloud, man muss vieles bedenken. Alles, was so die Cloud mit KI verkaufen, das hat mit Video, Fake-Video, Bilder und so weiter zu tun. Das braucht eine ungeheure Rechenleistung. Wir im Business-Bereich haben hauptsächlich mit Texten zu tun oder mit Konfigurationen, mit Dingen, die mit viel weniger Rechenleistung und viel kleineren Modellen auch fertig werden.
Darf ich zum Abschluss mal fragen, wie Sie eigentlich die großen Cloud-Anbieter bewerten? Sind die dann tatsächlich keine Konkurrenz, weil es einfach einen Markt für die Großen und auch für die Kleinen gibt, je nach Anforderung? Thomas, wie siehst du das?
Ja, ich sehe es so. Das ist die kurze Antwort. Das ist die Frage der Skalierbarkeit, der Datensicherheit, made in Germany, made in Europe, DSGVO-konform, all solche Dinge, die dort definitiv eine Rolle spielen, wo man auch einen Wettbewerbsvorteil sich erarbeiten muss. Und da gibt es definitiv für jede Skalierung, für jede Größe einen Markt und ich glaube, der wird auch wachsen.
Ich sehe das ähnlich unter drei Bedingungen. Die Kleinen, die müssen von der Cloud lernen. In drei Punkten. Virtualisierung, Automatisierung, Standardisierung. Wenn die das machen, ja, und wenn eine kritische Masse von Anwendern da ist, die Synergieeffekte erlaubt, die sogenannte Economy of Scale erlaubt, ja, dann habe ich überhaupt keine Bedenken, dass die Rechenzentren, die unsere lokalen Rechenzentren, sich langweilen werden. Also das wird nicht definitiv nicht so sein. Also diese drei Bedingungen, Virtualisierung, Automatisierung, Standardisierung, zusammen eben mit den Anwendungsfällen, die eben eine Skalierbarkeit, eine Wirtschaftlichkeit durch Skalierbarkeit erlauben, wenn diese Dinge beherzigt werden, ja, ich sage einfach immer, auch die Cloud, also die Hyperscaler, kochen nur mit Wasser. Die zaubern nicht. Die haben Standardserver, die haben x86-Server, die sie mit einer Art Software zusammenbauen. Und das Interessante ist, diese Software gibt es alles als Open Source. Ja? Man traut sich aber nicht dran. Und das müssen wir durchbrechen.
Wird das denn eigentlich in anderen Ländern anders gesehen? Bleiben wir gerne mal hier in Europa. Ich will gar nicht nach Amerika oder nach Asien gucken. Haben andere Länder genau dieselben Gedanken wie wir, die Franzosen, die Briten, die Osteuropäer? Oder sind die da fortschrittlicher? Sind die vielleicht noch zurückhaltender, komplizierter?
Es ist ganz unterschiedlich. Manche Länder werden gezwungen, weil sie sanktioniert werden, weil sie in die Enge getrieben werden. Da kommt die digitale Souveränität von alleine. Ja, also es gibt Dinge, da staunt man, aha, okay. Also wenn man zum Beispiel den Chinesen keine dicken GPUs gibt, ja, dann bauen sie eine Lösung drumherum und finden schon eine Lösung. Also man kann durchaus von diesen Ländern lernen, ja, auch für Deutschland, dass man sich einfach trauen muss. Ja. Gut, diese Länder wurden zum Teil dazu gezwungen. Bei uns ist die Bequemlichkeit natürlich groß, nach dem Motto, okay, früher hieß es ja, nobody is fired because of buying IBM. Ja. Und im Moment haben wir statt IBM andere Player, wo ich sage, als Entscheidungsträger der IT, okay, wenn ich jetzt mit der Herde gehe, ja, und das mache, was alle anderen auch tun, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ich glaube, das führt irgendwann zu viel Abhängigkeit von wenigen Anbietern, die nicht mal in Deutschland oder in Europa ansässig sind. Und das muss man durchbrechen. Wie gesagt, ich setze große Hoffnungen auf Open Source. Und ich setze natürlich, Open Source gilt natürlich für Software, aber man braucht natürlich Hardware, man braucht Netze, man braucht Räume, man braucht Technik. Und was Technik für moderne Gebäude, und Rechenzentren sind ja nichts anderes als moderne Gebäude, da braucht sich Deutschland überhaupt nicht zu verstecken. Also unsere Gebäude sind die besten.
Ich bleib mal bei Europa. Ich glaube, die Gefahr der Abhängigkeit ist ein bisschen ins Licht jetzt wieder fokussiert worden durch, ich nenne es jetzt mal die politische Diskussion, die es drumherum gab. Da sehe ich Bewegungen, da setze ich auch viel Hoffnung rein, dass man da auch zumindest mal mit den größten europäischen Ländern, inklusive dann Großbritannien, dann auch einen Weg findet, sich zusammen zu tun und auch ein Stück weit entgegenzuwirken, dass man genau diese Abhängigkeit, von dem der Herr Dr. Moieri gesprochen hat, auch durchbricht, im Sinne von, dass man eigene Dinge hiermit aufsetzt. Natürlich haben wir auf der anderen Seite schon eine Abhängigkeit, da bin ich auch bei Ihnen, Herr Dr. Moieri, im Sinne von Lösungsanbietern, also Technologieanbietern. Da gibt es nicht so viel europäische. Da sind wir mit unseren WDM-Lösungen, die eben schon mal angesprochen worden sind, einzigartig, made in Germany. Ansonsten im Netzwerkumfeld, wenn man groß denkt, wird es langsam klein, wird es langsam dünn. Es gibt die Nokia versucht jetzt mit Riesenschritten ins Netzwerk Data Center hineinzukommen mit ihren hochskalierbaren Carrier-Grade-Lösungen aus dem Breitband, aus dem Provider-Umfeld, die dort hineinzubringen mit Made in Europe als Stempel. Aber dann wird es echt langsam dünn, wenn man in die Richtung denkt. Und da, glaube ich, liegt eine große Aufgabe drin, auch andere Lösungswege zu abzubilden, um nicht nur abhängig zu sein von ein paar wenig großen Technologieanbietern. Das ist aber eine große Herausforderung nach meinem Blickwinkel.
Vielleicht ergänzend, man darf die Stärken, die Deutschland hat, nicht außer Acht lassen. Nehmen Sie das Stromnetz. Digitalisierung braucht ein Stromnetz. Und ich kenne kein so stabiles Netz außerhalb Deutschlands, was sich mit dem deutschen Netz messen lassen könnte. Und dieses Stromnetz, was wir nutzen, im internationalen Vergleich, muss sich überhaupt nicht verstecken.
Das war ein sehr schönes Schlusswort, was natürlich auch wieder zu ganz, ganz vielen anderen Gedanken Anlass gibt. Dennoch möchte ich mich jetzt bei meinen Gästen Dr. Moieri und Thomas Klein recht herzlich für diese Zeit bedanken und für dieses doch sehr spannende Gespräch zum Thema Rechenzentren und die Bedeutung der Rechenzentren für das Metathema Digitalisierung.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Das war Highspeed, der Netzwerk-Podcast von Pandacom. Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann hinterlassen Sie gerne eine positive Notiz überall da, wo es Podcasts gibt. Sie können die Redaktion erreichen unter kontakt@pandacom.de. Und wenn Sie auch gerne Gast im Studio sein wollen, sprechen Sie uns an. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen.